This is Ben Crenshaw. You're listening to Radio Golf Show.
Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Golfschau. Heute live aus dem Kraichgau, Philipp Jacklin, Geschäftsführer der Heidlinger Genusswelten. Die Heidlinger Genusswelten bieten ein in Europa einmaliges Angebot, alles aus einer Hand und im Familienbesitz, Golfen, Essen, Trinken, Schlafen auf allerhöchstem Niveau. Philipp, herzlich willkommen bei Radio Golfschau. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Wird ein super Gespräch. So, fangen wir mal an. Natürlich, und in Deutschland ist es vielleicht nicht so bedeutend, der Nachname Jacklin. Dein Großvater Tony Jacklin, Retter des Ryder Cups, nicht nur viermaliger Captain, sondern ich denke, wenn die 85 und 87 nicht gewonnen hätte, dann wäre der Ryder Cup untergegangen und keiner hätte mehr Interesse gehabt. Also für mich der Retter des Ryder Cups. Dein anderer Großvater ist Heinz Heile, Revolutionär der Hotelbranche, wird er genannt. Du bist 31, ein junger Mann.
Ja.
Für ein Geschäftsführer, ich finde das Wahnsinn, deine Geschichte, und wir werden über dich auch noch ein bisschen sprechen, aber an diese beiden Großväter, Tony Jacklin und Heinz Heiler, was sind deine ersten Erinnerungen an die beiden, wenn du an die denkst?
Also erstmal waren die beide für mich nie weder der große Geschäftsmann noch der große Golfer. Ich habe das erst sehr spät verstanden, dass es überhaupt also besondere Persönlichkeiten sind. Für mich waren das in erster Linie beides einfach mein Opa und mein Granddad. Also ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, da durch die englischen Wurzeln. Mein Vater hat immer mit uns Englisch gesprochen. Das heißt, mein Opa väterlicherseits ist schon immer mein Granddad und mein deutscher Opa war mein Opa. Wie erfolgreich die in ihren verschiedenen Bereichen waren, habe ich bei meinem Granddad früher noch mitbekommen, weil den hat man dann halt auch, wenn man Golf geguckt hat, ich mit meinem Vater Golf geguckt habe früher als Kind, dann ist auch immer wieder mein Opa da aufgetaucht. Das stellen sich da auch mal Fragen. Aber bei meinem deutschen Opa war das einfach mein Opa. Und mit den Jahren, als ich älter geworden bin und mich auch mehr für das Geschäft und alles interessiert habe, habe ich natürlich immer mehr gelernt, wie krass er eigentlich war und wie also komplett self-made und von Nachkriegszeit Deutscher, also 1940 geboren, mitten im Krieg. Und hat sich das alles, was er erreicht hat, selbst aufgebaut. Und ich bin sehr, sehr froh. Also er ist ja mittlerweile leider über 2 Jahre tot, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn als erwachsener Mensch noch erleben durfte und auch schon als junger Mann, der also im Geschäftsleben stand oder dann die ersten Schritte gemacht hat, weil ich halt von ihm einfach unfassbar viel gelernt habe. Also ich habe es zu meiner Mutter schon öfter gesagt, dass ich auf einer Autofahrt mit meinem Opa habe ich mehr gelernt als in 2 Semestern in der Uni. Das war schon. Und er hat uns auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, uns viel beizubringen. Und auch schon als kleine Kinder, also da als ich 6 war, kamen die ersten Fragen, was sind eigentlich 20% von 100 und so Sachen. Das wurde dann immer anspruchsvoller, aber er hat uns immer gefordert. Nie zu irgendwas gedrängt, aber immer das Maximale aus uns rausholen wollen.
Ja, du hast gerade deine Mutter erwähnt, Christine, Architektin,
ja.
Auch immer noch im Business der Heidlinger Genusswelten involviert, hat für mich das beste Clubhaus in Deutschland gebaut. Ich war
Vielen
ja,
Dank.
hatte ja das große Glück, also die Ehre und das Vergnügen, und die Ehre und Vergnügen war beide auf Top-Level, euch vor ein paar Wochen zu besuchen. Habe ich wirklich gespürt, wie viele Sonnenstunden ihr im Kraichgau wirklich habt.
Ja.
hat ja gar nicht aufgehört.
Ja.
Aber dieses Clubhaus, was da steht, mit der Terrasse, mit dem Restaurant, mit dem Pro Shop, ich habe noch nie so einen Pro Shop in Deutschland gesehen. War also vom Allerfeinsten. Also herzlichen Glückwunsch an deine
Vielen
Mama.
Dank.
Das ist also wirklich,
Gebe ich gerne weiter.
ja, das hat mir super gefallen. Interessant, dass du deine ersten Erinnerungen von deinem Granddad sind, ihn im Fernsehen zu sehen. Finde ich super.
Ja, ich habe ihn schon vorher in echt gesehen,
Ja, ich
aber
weiß.
das war natürlich die ersten Erinnerungen in dem Sinne, dass ich die Außenwahrnehmung mit einbezogen habe. Also vorher war das einfach mein Opa, der mit mir Golf gespielt hat und der halt in Amerika gewohnt hat und der oder immer noch wohnt. Wir sind eigentlich immer einmal im Jahr für ein paar Wochen dort. Und war auch schon immer so, früher auch öfter über Weihnachten und so Sachen. Und ja, das war einfach mein Opa.
Geht's ihm gut?
Ja, also er ist über 80. Also er hüpft nicht mehr so viel rum. Er spielt auch nicht mehr so viel Golf. Er spielt vielleicht noch einmal die Woche oder so. Aber ist natürlich. Ich denke, es ist schwer, wenn du mal auf so hohem Niveau gespielt hast, dann, wenn das einfach altersbedingt nicht mehr geht, ist es einfach manchmal auch, Golf kann schon frustrierend genug sein, wenn man es kann. Aber wenn man es mal besser konnte, dann ist es, glaube ich, noch schlimmer. Und dann geht es natürlich auch, auch ein Punkt ist, wenn er halt auf dem Golfplatz ist, dann es gibt keinen Ort, wo er öfter angesprochen wird als auf einem Golfplatz. Das heißt, wenn man da die Privatsphäre in dem Alter auch genießt, dann meidet man das vielleicht öfter.
Erzähl uns doch bitte ein bisschen über die Geschichte der Heidlinger Genusswelten, mit dem Weingut, mit den beiden Weingütern und dem Golfplatz, wie das zusammengekommen ist.
Also es war nie so geplant, dass das so ein großes Wein- und Golfresort wird. Die Geschichte dahinter ist eigentlich, dass mein deutscher Opa war halt Unternehmer im Kraichgau, also hier in der Region, kam aus Warkhäusl und hat halt selbst Golf gespielt, damals noch in der Pfalz. Und der damalige Bürgermeister von Östring, wo der Golfplatz steht, hat ihn angesprochen, hat gesagt, du spielst doch Golf und da gibt es einen Golfplatz, der ist finanziell, braucht er Unterstützung. Wie sieht es aus? Könntest du dir vorstellen, da zu investieren? Oder also erstmal war das nie die, also war jetzt nicht die Idee von Anfang an, du kaufst den Golfplatz, aber es hat dann das eine zum anderen geführt, hat es angeguckt, landschaftlich wunderschön, hat gedacht, da kann man was Schönes draus machen und irgendwie kam es dann dazu, dass er 94 den Golfplatz gekauft hat. Und dann gab es erstmal nur den Golfplatz und mein Vater hat dann relativ schnell die Geschäftsführung übernommen, da er ja auch Golfpro war, hat dann die Golf Academy da geführt, hat die Geschäftsführung vom Golfplatz übernommen. Und dann 10 Jahre später, plus minus, war auf der anderen Straßenseite das Weingut Heidlinger. Und auch die wollten das Weingut verkaufen, warum auch immer. Also wirtschaftliche Situation. Und mein Opa hat dann mit zwei anderen Investoren jeweils ein Drittel des Weinguts übernommen. Das hat dann, wie es oft so ist, wenn drei Leute alle gleich viel zu sagen haben sie unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Vorstellungen und es hat nicht so ganz funktioniert. Und dann haben sie sich geeinigt, dass die anderen beiden ausscheiden und mein Opa das komplett übernimmt, da er halt auch an dem Ort am meisten gebunden war. Und ja, dann hatte er ein Weingut, das konnte aber keinen Wein machen, hat nur Wein getrunken und hat dann in den nächsten Wochen, Monaten einen Winzer gesucht, der das gut kann. und habe dann den Klaus Burmeister gefunden. Über Empfehlungen und über Kontakte kam er dann den Klaus Burmeister, der zufälligerweise 15 Kilometer Luftlinie von unserem Weingut sein eigenes Weingut geführt hat. Also nicht sein eigenes, aber er war in zweiter Generation Winzer beim Weingut Burg-Ramsburg, was eines der 10 ältesten Weingüter der Welt ist. Und war bis dahin über 20 Generationen im Familienbesitz der Freiherrn von Göhler. Und auch da hat wieder das eine zum anderen geführt. Mein Opa war überzeugt von der Arbeit von Klaus. Und das Ende vom Lied war, dass er die Burg Ravensburg übernommen hat und der Klaus Burmeister dann als Winzer und Geschäftsführer für beide Weingüter tätig war oder ist immer noch bis heute, also inzwischen in Zusammenarbeit mit meinem Bruder. Also mein Bruder sieht den Klaus als Mentor oder Onkel oder beides. Der Klaus atmet Wein, das ist verrückt. Er hat seinen ersten Wein gemacht, da war er 14 Jahre alt und er war für meinen Opa der perfekte Mann dafür. Und mein Opa hatte immer die Philosophie, wenn ich was mache, dann will ich es so gut machen wie möglich, egal was. Das ist geschäftlich oder auch privat oder auch egal was. Er wollte immer das Bestmögliche. Und dann hat er sich mit dem Klaus hingesetzt und hat gesagt: Also, ich will an die deutsche Spitze. Ich will, dass unsere Weine international bekannt werden. Ich will, dass die Qualität, dass wir das Maximale aus dem rausholen, was wir hier im Kraichgau haben. Und ich lasse dir freie Hand. Und der Klaus war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ jung und aber sehr erfahren schon und hatte dann das finanzielle Backing und hat dann das draus gemacht, was es heute ist. Also wir sind inzwischen seit diesem Jahr haben wir 5 schwarze Trauben für beide Weingüter von Henrys, ehemals Gourmillon. Und der Klaus wurde auch dieses Jahr zum Weingutsleiter des Jahres gekürt. Und wir exportieren in über 40 Länder mittlerweile, hauptsächlich in die gehobene Gastronomie. Und sind wirklich also Jahr für Jahr besser geworden. Nicht nur, dass wir das selbst im Glas erkennen oder uns einbilden, sondern auch wirklich nachweislich fast jedes Jahr höher gerankt also es hat bisher nicht abgenommen. Und also die Kombination aus Klaus und meinem Opa war da wirklich top.
Ja, ich hab ja auch den Klaus kennengelernt. Das ist also wirklich, genau wie gesagt, der lebt und atmet und die Begeisterung, die aus ihm raussprudelt. Aber es war ja auch dein Opa, der eine Auszeichnung als Vordenker des ökologischen Weinbaus erhalten hat von
Ja.
Milo. Also der Wein kam ja dann auch von den Seiten von deinem Opa. Und dann kam irgendwann
Ja,
das. Ja, sorry.
das war dann meistens so, dass der Klaus halt die Ideen hatte. Teilweise Ideen, die er komplett selbst hatte, teilweise aus Ko in Kombination aus Weinbau aus anderen Ländern und Inspiration, die er sich da geholt hat und meinem Opa das vorgestellt hat. Und mein Opa war dann halt der, der dann an, ich meine, die Idee ist das eine. Aber zu sagen, okay, ich investiere dahingehend, weil Wein ist immer eine sehr langfristige Investition. Also wenn du jetzt entscheidest, ich gehe jetzt in den biodynamischen Weinbau oder ich lege einen neuen Weinberg an, dann legst du den an und bis du den ernten kannst, dauert das mal eine Weile. Und bis der dann im Glas ist, dauert es noch mal viel länger. Und bis wir dann sehen, wie der funktioniert oder wie er performt, wenn er reif ist, dauert es, also brauche ich dir nicht erklären, das dauert ewig. Oder auch, dass wir 2010, 2012 so um den Dreh entschieden haben, wir legen 30 bis 40% unserer großen Gewächse zur Seite und lagern die, um in Zukunft also eine Jahrgangstiefe anbieten zu können, um den Restaurants, an die wir eben hauptsächlich verkaufen, den Lagerraum zu sparen und zu sagen, hey, bei uns müsst ihr nicht irgendwie Wein kaufen und den 10 Jahre im Keller lagern, damit ihr den, bis ihr den auf die Weinkarte packen könnt, sondern bei uns könnt ihr quasi in der Zeit zurückreisen und aus einem Katalog bestellen, dass ihr sagt, ich nehme, keine Ahnung, 30 Flaschen aus 2014 und dann nehme ich noch 10 aus 2018 und dann noch den aktuellen Jahrgang. Diese Entscheidungen hat Klaus vorgeschlagen, aber mein Opa war, ja, wie du sagst, natürlich der, der es dann wirklich tragen musste.
Du hast diese Biodynamie angesprochen.
Ja.
Finde ich super. Wie wichtig war euch dieser Schritt, auch ein Vorreiter in dieser biodynamischen Weinbau zu werden? Ich meine, Klaus hat uns da euren eigenen Biokompost von den super riechenden Brennnesseln und so weiter, hat er uns ja alles gezeigt. Lass uns doch dann beim Wein anfangen. Ihr erntet ja nur per Hand, ohne Maschinen. Aber dennoch, und ich finde, das zeichnet euch als Unternehmen und euch als junge Geschäftsführer mit der Unterstützung eurer Eltern aus, dass ihr dann auch gleichzeitig die Vorteile von Drohnen und so weiter benutzt. Es ist also wirklich eine Kombination von altem und neuem Handwerk, sage ich mal.
Ja, genau. Also es gibt einfach viele Dinge, die halt traditionell sind und immer noch super funktionieren. Und es gibt einen Grund, es gibt einen Grund, also dass der Mond Einfluss auf unser Ökosystem hat, das ist ja kein Geheimnis. Wir haben Ebbe und Flut und wir haben andere natürliche Ereignisse, die wir teilweise gar nicht erklären können. Deswegen war die Biodynamie ist uns wichtig. Du hast vorhin gesagt, wie wichtig es uns war, Vorreiter zu sein. Das war nie der Anspruch. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden oder bekannt werden als die Vorreiter. Sind wir auch nicht. Also wir sind nicht die Ersten, die es so gemacht haben. Wir sind mittlerweile die Größten in Deutschland, das größte biodynamische Weingut in Deutschland mit den beiden Weingütern zusammen. Aber wir wollten da jetzt nicht die Ersten sein und die Tollsten sein, sondern wir haben daran geglaubt, dass die Qualität dadurch gesteigert werden kann. Es ist auch teilweise riskant. Also wir haben relativ stumpfe Waffen gegen die Natur, die natürlich mit Chemie und so heutzutage leichter zu bekämpfen wären. Aber wir glauben daran, dass die Qualität am besten ist, wenn wir es so machen, wie wir es machen. Und ja, die Kombination aus Handlese und Drohne, die drüber fliegt, ist natürlich, kann als Widerspruch aufgenommen werden. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, das effizienter zu ernten, aber wir würden an Qualität verlieren. Und das ist immer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mein Opa war immer Qualität das oberste Gebot und deswegen kommt es für uns nicht in Frage. Aber die Drohnen, die sehen nicht nur cool aus und die machen ist auch kein Marketing-Gag oder so, sondern was wir damit halt schaffen, ist, dass wir die Böden nicht belasten. Also wir müssen nicht mit Traktoren durch die Weinberge fahren und jedes Mal den Boden quasi walzen, sondern wir fliegen darüber und der Boden wird komplett geschont und kann so durch also langlebiger und gesünder bleiben.
Deutsche Weine im Ausland, besonders in den USA, haben es ja schwierig, sage ich mal, als jemand, der da 30 Jahre gelebt hat. Denn deutsche Weine, wenn man Amerikaner auf deutsche Weine anspricht, der denkt sofort an Liebfraumilch, was dieses süße Zeug war, keine Ahnung. Unheimlich schwierig. Aber dein Bruder, Patrick, super Typ, auf dem Golfplatz und im Weinberg, also sprudelnde Dynamie und alles drum und dran, super. Ich glaube, er hat etwas erwähnt und ich war geschockt, als ich es gehört habe. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Er hat was im Rahmen gesagt, dass das Kraichgau so ziemlich das Klima hat, wie es Bordeaux vor 20, 30 Jahren hatte.
Ja, generell auch die Böden sind ähnlich. Also wir haben schon ein ähnliches ähnliche Voraussetzungen. Und dass die Weine im Burgund immer teurer werden und teilweise auch nicht mehr zu bezahlen sind, weichen Leute auch gern auf etwas aus, was die gleiche Qualität hat, vielleicht noch nicht das gleiche Standing und auch noch nicht den gleichen Namen. Aber qualitativ können wir da meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, wenn man die Vergleiche sieht, wir können da schon mithalten, auf jeden Fall. Und die sind aber noch deutlich günstiger. Und das macht uns natürlich auch attraktiver, weil wir einfach bezahlbar sind.
Und er meinte also Deutschland jetzt nicht nur ihr und Kreiko, sondern Deutschland hat die Möglichkeit, die besten Weißweine der Welt zu produzieren.
Ja, Deutschland hat ja auch Top-Weißweine. Natürlich nicht alle Weißweine aus Deutschland sind top, aber es ist auch nicht jedes Bier aus Deutschland top, obwohl wir das beste Bier in der Welt haben. Und es ist auch nicht jedes deutsche Auto super, obwohl wir die besten Autos bauen. Also aber wir haben auf jeden Fall tolle, tolle Weingüter in Deutschland, tolle Weine. Und das wird auch, also klar, wenn du jetzt sagst, ich sag mal, der Laie hat das vielleicht so im Kopf, ja, aber die Weinkenner und die Sommeliers und die Leute, die sich in der Weinwelt bewegen, die wissen überall auf der Welt, dass Deutschland sehr gute Weine kann.
Bier ist ja im Kraichgau keine Konkurrenz für den Weinbau, denke ich mal.
Nee, Bier haben wir. Wir haben auch, es gibt auch Bier im Kraichgau, aber das ist eher bei den Kollegen aus Bayern.
Ja. Und du hast gesagt, es ist halt günstiger, wie die Weine aus Bordeaux oder wo immer her. Mich, also jemand, der so lange im Ausland gewohnt hat und 2017 nach Deutschland zurückgekommen, mich schockiert es, wie billig solche Sachen in Deutschland sind. Ich meine, wenn ich jetzt eure Weine erwähnen darf, nicht, da kriegst du von, sagen wir, von 9 € bis 16,50 € super, super Weine. Du gehst in irgendein anderes Land, in den USA, kriegst du unter $20 gar keine Flasche im Shop.
Ja, also wir haben auch günstigere Weine, genau. Also bei uns geht es bei 9 los. Das
Ja.
sind dann die Basisweine, die Hutsweine bewegen sich um den 15-Euro-Bereich. Und dann geht es aber auch hoch. Also die GGs sind dann schon so 60 Euro plus minus.
Bis 120 habe ich gesehen, nicht? Also das
Genau, ja.
schon.
Aber du hast natürlich recht, dass du, wenn du ein Weingut hast, das 120 € Flaschen, also jetzt, wenn wir es mal mit Geld beziffern wollen, produzieren kann, dann ist natürlich auch die 9 € Flasche dort gut. Weil du kannst ja auch nicht irgendwie jetzt was Billiges für 9 € anbieten. Und dann, wenn wir es mit den Autos vergleichen, also eine A-Klasse ist immer noch ein tolles Auto, aber die Mercedes kann auch die S-Klasse. Und so, also es gibt natürlich, aber ja, also die Weine oder auch, wenn wir jetzt zurück zum Golf gehen, ist es ja genau das Gleiche. Also wenn du einen Golfplatz, es muss nicht unbedingt jetzt um uns gehen, sagen wir mal St. Leon Roth zum Beispiel, die haben eine Infrastruktur, das ist unfassbar. Die haben zwei tolle Plätze, die haben, also dieses Trainingsgelände in St. Leon ist Wahnsinn. Wenn du das nach Amerika packen würdest, hättest du da eine Aufnahmegebühr, das könntest du in Deutschland gar nicht sagen, was das ist. Dann hättest du Monatsbeiträge, die sind höher als der Jahresbeitrag, die wären höher als der Jahresbeitrag, den die verlangen können. Und du hättest dann auch noch für Green Fees könntest du auch nochmal deutlich mehr verlangen. Aber in Deutschland geht es einfach nicht. Deswegen hat es das Golfgeschäft in Deutschland auch unfassbar schwer, weil einfach es ist leider zu billig, Mitglied zu werden, dass ein Golfplatz sich davon jetzt großartig tragen könnte. Auch wenn es wieder der Laie so nicht sieht, ne? Also von außen betrachtet sind da nur Millionäre auf dem Golfplatz und wer einen Golfplatz hat, der hockt daheim und zählt den ganzen Tag Geld. Aber das, was es kostet, einen Golfplatz zu pflegen und am Leben zu halten, jetzt vor allem in so einem Sommer wie dieses Jahr oder auch grundsätzlich, also die Manpower und diese ständige Arbeit, die dahinter ist, ist Wahnsinn. Ich habe es als mein erster Job war mit 15 während Sommerferien, hat mein Vater zu mir gesagt: So, morgen bist du bei den Greenkeepern. Das fand ich zu dem Zeitpunkt weniger geil, aber langfristig bin ich sehr froh, dass ich es so gemacht habe. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass der Job des Greenkeepers zum Beispiel ist, wenn du es gut machst, merkt keiner. Die merken es nur, wenn du es schlecht machst. Und das ist genau das. Also man sieht nicht, was dahinter steckt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Golfplatz betreibt oder einen Wein mit Hand erntet. Also was da alles für Arbeit reinfließt und auch Leidenschaft. Das kann man ja, das kann man in Deutschland leider, wird es nicht so honoriert, wie es in anderen Ländern ist. Also man will sich natürlich auch nicht beschweren und ist alles jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Aber du hast auf jeden Fall recht, vor allem die USA, das Konsumland Nummer eins, das ist eine andere Liga.
Ja. Aber vielleicht können wir da den Bogen zum Golf schlagen. Golf und Wein in Zeiten von Klimawandel und extremem Wetter hab ich ja bei euch hautnah miterlebt.
Ja.
Wie geht ihr damit um und was sind die größten Herausforderungen?
Golf oder Wein?
Golf und Wein zusammen. Ich meine,
Also
ja,
wir haben halt ein
im
Geschäft,
Kontext
ne?
von Klimawandel und Extremwetter.
Also wir haben generell ein Geschäft, irgendein Bereich leidet immer. Wenn es zu heiß ist, leidet der Golfplatz. Für den Weinbau ist es weniger schlimm, da wir halt so viel auf unsere Böden achten und so viel in die Böden investieren, sind die sehr langlebig und können auch wirklich diese Trockenheit gut ab. Natürlich freuen wir uns auch, wenn es regnet, aber wir können das schon ganz gut wegstecken. Der Golfplatz kann das bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch. Dieses Jahr war es nicht mehr handelbar. Also das war zu lange, zu trocken, auch zu windig. Wie gehen wir damit um? Wir hoffen, dass es regnet. Und überbrücken die Zeit. Aber du kommst an einen Punkt, wo du natürlich auch, wo die Qualität dann leidet. Also wir hatten dieses Jahr im Sommer Hotelgäste, die haben nach 2 Tagen gesagt, also morgen gehen wir lieber in die Winothek, weil der Ball verspringt und es ist so trocken. Das Golf macht keinen Spaß. Aber ja, man muss einfach reagieren, indem man das Beste draus macht. Mehr kann man nicht machen. Wir können nicht können ein Dach über den Golfplatz bauen und über die Weinreben auch nicht. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung in allen Bereichen.
Und vorausschauend, wie geht ihr damit um? Das wird dir nicht
Es
besser.
wird nicht besser, nee.
Ja.
Wir kommen ganz gut durch. Also was jetzt die Qualität, das Recovern, sage ich mal, angeht. Also der Golfplatz, jetzt regnet es seit 10 Tagen circa wieder. Der Golfplatz hat sich sehr, sehr gut erholt. Also wir haben tolle Böden, wir haben tolles Gras, wir haben ein super Team. Also das muss ich auch wirklich sagen. Nicht nur, wir haben jetzt hier über mich und meinen Bruder und den Klaus gesprochen und so, aber wir haben insgesamt 100 Mitarbeiter, also 100 Teammitglieder, wo jeder seinen Teil dazu beiträgt. Das werden wir weiterhin tun. Also wir haben jetzt keinen fertigen Plan für die Zukunft. Es ist ja auch nicht jedes Jahr gleich. Es ist Learning by Doing, sage ich mal.
Der Golfplatz selbst, also ich wusste ja gar nicht, was ich erwarten sollte, aber es waren für mich fast zwei Golfplätze in einem, die Front Nine und die Back Nine.
Ja.
Sehr, sehr herausfordernd in meinem Alter auch sehr angenehm. So 5600, 5700 Meter kann ich gerade noch mit umgehen. aber hochinteressant, ich meine. Ein Golfplatz für mich zeichnet sich dadurch aus, dass es Nummer eins kein Signature Hole gibt und dass jedes Loch anders ist und eine kleine Überraschung ist. Und ich kann mich, und das kann ich nicht oft, ich kann mich an fast jedes Golfloch erinnern. Und das ist jetzt auch schon wieder ein Monat her, dass ich da war, aber und den Platz nur zweimal gespielt. Aber wirklich, super Platz. Und wie du sagst, der Boden war
Vielen Dank.
knallhart und der Wind. Und es war so ein Vergnügen, mit deinem Bruder zu spielen. Ohne Laser, ohne Aimpointing, einfach nicht playing the game. Und der Golfplatz selbst, ich meine, wie ich gesagt habe, 6000 Meter und du hattest St. Leon Roth erwähnt und bei euch im Umkreis von St. Leon Roth, was weiß ich, 20 Kilometer, aber sagen wir im Umkreis von 50 Kilometer mit Mannheim, Viernheim und Clubs, die also regelmäßig in der Bundesliga in den Final Four sind.
Ja.
Ja, Mannheim war, ist es eher Vergangenheit jetzt, aber St. Leon Roth. Aber das Golfland Rhein-Neckar scheint da ziemlich gut aufgestellt zu sein, wenn es
Auf jeden Fall, ja.
um Golf geht und so weiter. Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Spiel. Du hast bestimmt nicht mehr so viel Zeit, wie du gerne hättest, um zu spielen, aber vielleicht auch von deinen golferischen Ambitionen als Youngster.
Also ich habe sehr früh angefangen, ich habe Golf gespielt, bevor ich mich daran erinnern könnte. Also dadurch, dass mein Vater halt Pro ist und mein Opa Pro ist oder war, war Golf bei uns einfach das war Standard. Wir haben alle Golf gespielt. Damals gab es auch noch nicht so richtige, noch nicht die richtigen US Kids Golfschläger und
Ja,
was es heute alles
so einen
gibt.
abgesägten Wilson
Mein,
Staff, das
genau, mein Vater hat
Ding.
den Schläger abgesägt, hat das Ding zusammengeklebt und dann war der Kopf viel zu schwer und ich habe damit angefangen. Und ja, ich habe meine Platzreife damals mit 9, mit 6 Jahren gemacht in Österreich. Und ich hatte nie die Ambitionen, Profi zu werden. Also besser gesagt, natürlich habe ich das mir mal gewünscht als Junger, als Junge. So, dass, ich sehe meinen Opa da im Fernsehen und denke dann, ja, cool, das will ich auch machen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass wenn man auf hohem Niveau Golf spielen will oder auf höchstem Niveau Golf spielen will, ist es ein sehr einsamer Sport. Also es ist nicht wie ein Mannschaftssport sowieso nicht, aber auch beim Tennis zum Beispiel hast du wenigstens einen, der gegen dich spielt. Beim Golf ist es sehr viele Stunden, sehr viele Schläge. Da stehst du mal ein paar Tage im Bunker und dann stehst du mal ein paar Tage auf dem Puttinggrün und das war jetzt nie mein Ding. Ich habe gern gespielt mit meinen Freunden. Ich spiele heute auch noch gern mit meinen Freunden. Ich mache mit meinen Freunden auch gerne Golftrips. Wir waren gerade in Irland und ich spiele sehr gern mit meinem Dad und mit meinen Brüdern und so. Aber es war eigentlich relativ schnell klar, dass ich kein Profi werde.
Ja, aber wenn ihr jetzt in Florida seid, dann gibt es doch
Ja.
bestimmt so ein Family Match. Wie kann ich mir das
Ja,
vorstellen?
wir spielen schon immer, ja, immer. Und wir sind ja auch, also mein Vater ist Engländer und wir sind alles Halbengländer, das heißt, wir zocken auch gerne.
Und die beiden werden es ja auch nie verlieren als Leistungssportler, diesen Ehrgeiz und diese Competitiveness.
Nee, also mein Opa spielt dann mit uns, der fährt dann meistens mit. Also die weiten Schläge sind nichts mehr für ihn. Das kurze Spiel ist immer noch Wahnsinn. Aber ja, wir zocken schon. Dann kommt mein Onkel dann mit und so, der selber auch Pro ist. Und dann gehen also wenn wir jetzt 2 Wochen in Florida sind, spielen wir bestimmt 4, 5 Mal Golf. Auf jeden Fall, ja.
Ja. Ist der Name Jacqueline in Deutschland bekannt, mit dem Golfsport verbunden? Merkst du das? Ich meine, ich kann mir vorstellen, in England, da kommt jemand mit Jacqueline, die denken sofort an Tony Jacqueline. Immediately.
Ja, ich vergleiche es in England eigentlich oft mit, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es geht schon so in die Richtung, wenn man in Deutschland Beckenbauer heißen würde.
Ja.
Man
Ich
kennt halt
glaube,
den
das ist
Namen.
gar nicht übertrieben.
So ist es schon in England, ja. In Deutschland, also nein.
Nein.
Also auf dem Golfplatz, ja. Ich hatte auch mal ein, zwei Lehrer oder so, die Golf gespielt haben oder der Vater hat Golf gespielt und dann haben die mich darauf angesprochen als Schüler oder man spielt irgendwie, keine Ahnung, in Frankfurt eine Runde Golf und checkt ein im Sekretariat und wird dann darauf angesprochen. Aber selten, sehr
Ja,
selten, ja.
ja.
Also wenn dann auf dem Golfplatz oder von Golfern.
Ja. Du hast deinen Bruder Patrick erwähnt, der ja das, was du im Businessbereich machst, im Weinbereich macht, wenn ich das mal so differenzieren darf. Nicht, dass er kein Businessman
Ja.
ist, aber so ungefähr. Den Klaus Burmeister, die da super Sachen zusammen machen. Diese ganze Geschichte, die du jetzt angefangen hast zu erzählen, von dem Weinberg, dem Golfplatz, dem Resort, was bedeutet diese ganze Package für das Dorf oder die Gemeinde Tiefenbach-Östring? Und bevor du antwortest, ich bin ja mit Patrick vom Hotel in die Weinberge gefahren und durch die Straßen durch. Und jeder, der auf der Straße stand, hat, und Patrick aus dem Fenster gewunken, die haben zurückgewunken, ein Lachen im Gesicht gehabt. Also man hat das richtig gespürt, dass da irgendeine spezielle Bedeutung von eurem Resort für die Gemeinde ist.
Ja, also auf jeden Fall ist es schon, wir sind in Tiefenbach, natürlich ist es ein kleines Dorf, ne? Also es sind 1300 Einwohner oder 1500 Einwohner oder so. Da sind wir natürlich erstmal der größte Arbeitgeber natürlich, aber man kommt ja auch nicht drauf vorbei. Die Leute wohnen eigentlich fast alle mit Golfplatzblick. Die trinken auch alle, nicht alle natürlich, aber gerne unsere Weine und kommen gern bei uns essen und ja, aber ich glaube, dass er da jedem gewunken hat, ist weniger seine Position im Unternehmen, sondern einfach,
Nein, nein, das meine ich nicht
das
damit. Ich
ist das
meinte nur
Dorfleben,
diese,
ne?
diese, die, die, die und die Antwort, dass oder die Leute haben dieses Lächeln, oh, mit dem bin ich zur Schule gegangen und mit dem das.
Ja, genau,
Das
jeder
meine
kennt
ich
jeden.
damit. Das
Das
meine ich damit nicht, dass er da
ist das klassische
rumfährt.
Dorfleben, jeder kennt jeden und jeder hilft jedem und
Ja.
natürlich weiß auch jeder, dass wir da halt arbeiten und dass wir das, was wir so machen. Aber das weiß ich auch vom Nachbar Müller, weiß ich auch, dass der bei, keine Ahnung, bei Audi arbeitet oder so. Also man kennt sich einfach. Aber wir haben halt einen Job, der halt mit der Freizeit von anderen Menschen verbunden ist, ne? Das heißt, uns nimmt man in der Hinsicht positiv wahr, dass man, wir sind jetzt nicht der, keine Ahnung,
Arrogante
irgendwie,
Schnösel, der da mit der Golfkatze flirt.
das wollte ich gar nicht sagen, das sowieso nicht. Also das haben wir auch nie so
Nee, nee.
beigebracht oder vorgelebt bekommen. Aber man kennt halt unser Produkt mehr als jetzt, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir jetzt Schraubenproduzent wären oder so, dann wäre es weniger präsent. Aber man kommt halt bei uns essen, man trinkt halt die Weine von uns, man spielt vielleicht bei uns Golf. Man kommt bei uns auf Events, wir machen viele Events von Weihnachtsmärkten über Partys, über alles Mögliche. Und daher kennt man unsere Firma, uns und ist halt immer, die Leute kommen halt gerne zu uns, weil wir halt wir haben ein Freizeitprodukt. Und das verbindet man dann natürlich auch positiv, klar.
Und das muss für euch ja auch wahnsinnig erfüllend sein, das von der Gemeinde zurückzukriegen.
Ja, super schön. Vor allem, was toll ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich war gestern bei euch essen und der, keine Ahnung, das kann der Burger sein oder das kann das Rinderfilet sein oder keine Ahnung, egal was es ist oder ich habe Kopfweh, ich habe gestern 3 Flaschen Wein getrunken, der war so gut, ich konnte nicht aufhören oder wie auch immer. Natürlich ist das ist Hammer.
Ja.
Also das ist sehr, sehr schön, wenn man mit dem, was man beruflich macht, jemandem seine Freizeit positiv gestalten kann. Das ist toll.
Ja, es wäre fatal, wenn wir nicht die Gastronomie im Golfclub und im Hotel erwähnen würden, was da also zusammengezaubert wird, auch wieder für extrem günstig für. Ich meine, ich hab noch nie. Der Nudelsalat, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, aber keine Ahnung, 15 € oder sowas. Aber Wahnsinn. Nicht? Ich meine, ich weiß nicht, wer der Chef da ist, wer der Koch ist, aber unglaublich. Die Auswahl und frisch und
Ja,
alles.
das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben ganz tolle Leute.
Ja.
Also egal, ob es in der Küche ist oder im Service oder im Veranstaltungsbereich oder im Hotel. Wir haben da einfach ein tolles Team, ein sehr junges Team auch. Und da macht einfach jeder das, was er macht, gerne. Und nur so funktioniert es auch. Das ist nicht nur bei uns so, das ist generell Gastronomie. Wenn du Gastronomie gerne machst, nur dann machst du es gut. Und da haben wir wirklich ein tolles Team und sind auch sehr immer neue Speisekarten, immer neue Ideen, immer neue Gerichte, immer neue saisonal angepasste Aktionen und von günstigeren Sachen. Also man muss nicht Millionär sein, um auf dem Golfplatz zu essen, wie du sagst. Wir haben auch Pizza, wir haben Flammkuchen, wir haben Burger, wir haben Pasta. Aber du kannst auch ein schönes Vier-Gänge-Menü mit Rinderfilet und
Ja.
Vitello Tonnato und alles selbst gemacht, 100% selbst gemacht. Wir machen alles selbst. Wir haben einen italienischen Küchenchef im Golfclub, und der hat da seine italienischen, ja, also die Italiener können kochen, ne?
Ja, das können
Also,
sie. Für mich war
ja.
es beeindruckend, dass wirklich, wie habe ich zum Anfang gesagt, alles aus einer Hand kommt. Nicht?
Ja.
Vom Hotel bis zur Gastro, bis zum Golf, bis zum Wein, alles drum und dran. Und was extrem wichtig ist, und das sieht man ganz selten, ich sehe es in Deutschland vielleicht ein bisschen beim Bleschi, bei Green Eagle und beim Herrn Knust in Gleiding und in Rethmer. Ihr lebt das von der Top down vor, täglich. Ja.
Muss, ja,
Nicht?
auf jeden
Und
Fall.
wenn du dann einen Golfclub hast, der die Gastro irgendwie outgesourced hat für irgendeinen anderen Typen und so weiter, und der Pro Shop wird von jemandem betrieben, das kann ja gar nicht funktionieren. Nicht?
Es kann nicht so, das leidet halt, es kann auch toll funktionieren, aber meistens tut es nicht, wie du sagst, ja. Und wenn dann die Gastronomie schlecht ist, dann fällt es auf den Golfplatz zurück. Und wenn der Pro Shop schlecht ist, fällt es auf die Gastronomie zurück. Und es
Genau.
hängt halt alles zusammen. Wenn das alles einer macht oder eine Familie macht in dem Fall, dann können wir, und das ist auch das Tolle daran, die verschiedenen Bereiche werden von uns geführt. Jeder hat seinen Bereich, aber wir geben immer alles zusammen vor. Und dann zieht sich auch ein roter Faden vom Check-in bis zum Check-out, und alles, was du zwischendrin erlebst, hängt halt zusammen.
Tut
Und
es.
das geht wirklich nur, wenn du alles selbst machst, ja.
Und es vorlebt täglich. Das macht ihr. Und jetzt
Genau.
habt ihr ja nicht nur, seid ihr ja nicht nur Sponsor von dem Fußballverein, jetzt habt ihr ja auch noch Niklas Süle da rumlaufen.
Ja.
Natürlich sofort ein Trikot bestellt für meine Tochter. Das
Sehr
muss,
schön,
das,
das
ja,
freut
das muss
mich.
sein. Die Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen kann man ja auch mit leben.
Damit habe ich nichts zu tun.
Nee, das weiß ich. Ich fand das toll eigentlich, ja. Das heißt wirklich, dass nicht, wir haben die hier nicht tausend von den Dingern rumlaufen. Wir
Nee,
machen
die
das. Ihr
wird,
bestellt
das
das,
wird
wir
für
machen
deine
das für euch.
Tochter produziert,
Ja.
genau,
Haben
ja.
wir dann extra noch eine Nummer größer bestellt, falls es ein bisschen länger dauert. tolle Sache. Und der ist ja auch ein Golfer, der Süle, nicht? Ich habe
Ja,
gehört,
also Niklas spielt schon sehr lang bei uns Golf. Das
ja.
ist noch in Hoffenheim-Zeiten ist los. Also wir sind schon sehr lange sehr eng befreundet. Dieselbe Freundesgruppe schon
Ja.
ach, über 10 Jahre auf jeden Fall. Und wir sind 5 Jungs, und einer davon ist halt Niklas Süle. Aber das ist bei uns jetzt auch eigentlich kein Thema. Aber jetzt hat er halt aufgehört, also seine Profikarriere beendet und spielt jetzt halt Golf in Tiefenbach, was er vorher schon gemacht hat, und jetzt halt auch Fußball, ja.
Finde ich super. Und wir hatten den Moritz Klawitter, den Greenkeeper vom Dortmunder Golfclub, wo er auch gespielt hat. Und
Ja.
er hat auch Geschichten erzählt, wie er mit Süle und Brandt und der Torwart von Dortmund, ich weiß es nicht, als Schalke-Fan muss ich das auch nicht wissen, aber.
Ich bin auch gar nicht im Fußballgame drin.
Bist
Also,
du
ich
nicht?
bin kein Fußballfan, nee.
Aber ich
Also
wette,
ich
du.
gucke gern Fußball, aber ich
Ja.
so tief, dass ich jetzt alle Spieler kenne,
Nee.
nicht. Und wenn, dann Kreisliga.
Und dann, ich denke, du hast auch ein Trikot von Süle bei dir zu Hause rumliegen.
Ja.
So. Lass uns kurz noch über zwei Sachen reden. Einmal, wenn dieses Gesamtpaket, was ja, einmalig ist in Deutschland, finde ich, du findest ja kaum Golfclubs, wo du auf dem Golfclub, wo du auf dem Platz schlafen kannst oder am Platz schlafen kannst.
Ja.
Nicht, was es überall auf der Welt gibt, wo du mit was weiß ich, 12 Freunden fahren dahin und machen ein langes Wochenende und du rollst aus dem Bett und stehst auf dem Bett. Gibt's ja nicht. Das gibt's ja bei euch nicht. Das ist ja. Wen oder was würdest du als eure Zielgruppen bezeichnen? Es ist für jeden Teil, für den Wein, für die Gastro, für das Golf, sind es verschiedene Zielgruppen? Ist es eine große Zielgruppe? Ist es vielleicht gar nicht definiert?
Es ist natürlich schon definiert, musste ja, aber es sind viele verschiedene Zielgruppen. Wir haben zum einen natürlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Golfgruppe, die kommt. Das sind Men's Day Reisen, Ladies Day Reisen, einfach Freundesgruppen, die kommen, die halt bei uns, wie du sagst, alles vor Ort haben. Die meisten Golfer trinken auch gerne Wein, die meisten Leute trinken gerne Wein, aber die Golfer auch. Und da kannst du halt dann das super kombinieren und musst auch nicht irgendwie noch ein extra Hotel suchen, sondern kannst alles bei uns machen. Das ist natürlich ein Teil der Zielgruppen. Dann haben wir sehr viel Tagungsgeschäft, weil wir also im Kraichgau sind wir eine wirtschaftsstarke Region. Wir haben sehr viele Unternehmen in der unmittelbaren Umgebung, zum Beispiel SAP, was natürlich für jeden Begriff ist, oder auch wenn man ein bisschen weiter hinausgeht nach Richtung Stuttgart und so, oder Mannheim oder Karlsruhe. Also da gibt es schon viele Unternehmen, die bei uns halt tagen, weil wir halt nicht das klassische Tagungshotel sind, sondern du hast halt durch das Rahmenprogramm, da machst du halt tags 3 Tage, dann hast du einen Tag hast du nach der Tagung Schnupperkurs, am nächsten Tag hast du nach der Tagung eine Weinprobe, eine Kellerführung, eine Weinwanderung, alles Mögliche, und hast es halt, ohne dass ich mich jetzt oder uns selbst loben will, mit sehr gutem Essen verbunden. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und da kommen die Leute gern tagen, weil das kommt, also man hat so beim Tagen halt so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling, ne?
Ja.
Also bist jetzt nicht unbedingt nur am Arbeiten, sondern du machst es zwar schon, aber hast danach einen Schnupperkurs, dann kannst du wieder abschalten, dann hast du ein Viergangmenü, dann trinkst du eine Flasche Wein zu viel und am nächsten Tag sitzt du dann wieder im Tagungsraum. Aber dann fällt einem das Ganze schon leichter. Also da haben wir also sehr viele Firmen, die schon sehr lange und sehr gerne zu uns kommen. Aber wenn wir jetzt vom Wein sprechen zum Beispiel, dann ist es ganz klar die Gastronomie. Also wir verkaufen über 90% in die Gastronomie. Gehobene Gastronomie meistens, aber auch die normalen kleineren Restaurants, Hotellerie natürlich auch. Also es ist unterschiedlich. Und beim Golf hast du dann, also wir versuchen und wir wollen immer mehr junge Leute ansprechen. Wir machen Events für junge Leute, wie zum Beispiel unsere Range Night, die wir vor 2, 3 Jahren gestartet haben, dass wir immer der erste Freitag im Monat machen wir die Range, schließen wir quasi die Range für die U40 Range Night. Das heißt, alle Leute, die kommen, sind unter 40, können sich da einfach anmelden, müssen keine Erfahrung haben, sind auch zu, ich sag mal, es sind normalerweise 40 Personen. Bei 40 Personen sind wir ausgebucht. Wir sind auch fast jedes Mal ausgebucht. Und davon sind 35 Personen Leute, die noch nie einen Golfschläger in der Hand hatten. Und dann gibt es da halt eine Bar und da gibt es da Pizza und da wird die Musik aufgedreht. Und dann wollen wir weg von diesem Ruf, den Golf halt hat, dieses elitäre, steife, langweilige, ruhige, sondern es soll mehr so dieses Bowling-Feeling haben, wie es Topgolf ja auch macht, aber halt unser eigenes kleines Topgolf, so of the art. Kombiniert mit unserer Pizza, die wirklich sehr gut ist. Ich darf das sagen, weil ich habe sie nicht selbst gemacht. Die ist Hammer. Also liebe Grüße an unser Küchenteam im Albatros. Kombiniert mit dem und unserem Wein und natürlich auch Bier und anderen Cocktails und guter Musik und dann einfach mal draufhauen. Das, was alle machen wollen. Wir haben da das Top-Tracer-System. Das heißt, du kannst auch deine Erfolge wirklich schwarz auf weiß sehen in jeder Abschlagsbox. Und da kommen junge Leute und teilweise werden die danach auch Mitglied. Also wir haben da schon einige bekommen, die dann auch Mitglied wurden, aber das ist gar nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen das und jeder muss da Mitglied werden, sondern eher so einfach mal zeigen, ey, Golf ist nicht so langweilig, wie ihr denkt, und es ist auch echt nicht so, also es ist schon Sport, ne? Wenn du mal da 3 Stunden Bälle geschlagen hast,
Natürlich.
dann merkst du am nächsten Tag Muskeln, die nutzt du einfach sonst
Natürlich.
nicht. Und das macht den Leuten Spaß. Jetzt haben wir es nächste Woche, ist es wieder. Wir sind überbucht. Aber wir kriegen es hin. Und das ist wieder eine andere Zielgruppe. Also man kann es nicht so pauschalisieren.
Wir sollten vielleicht erwähnen, das ist kein riesiges 200, 300 Zimmer Convention Center, das Hotel. Das ist ein ganz
Nee.
gemütliches, ist, ich glaube, 30, 35 Zimmer, sowas in der Gegend.
31, genau,
Ja,
ja.
31 Zimmer. Ist cozy, modern, also auch alles drum und dran. Und die Range, also ich bin ja, wenn es um Range geht, da habe ich so die John Daly-Einstellung. Ich glaube, es war letztes Mal auf der Range in den 90er Jahren. Aber das habe ich mir wenigstens angeguckt. Das ist ja wie so eine schöne Steillage, da schießt man da drauf.
Genau, ja.
ist schon eine tolle Sache. Und die Mitglieder, der Ranger im Pro Shop, das war also wirklich, wir als Außenseiter wurden mit einem Lächeln empfangen und es war wirklich super.
Freut mich.
Was können wir von euch erwarten? Was sind eure kurzfristigen und mittelfristigen Pläne? Und du hast gerade solche Events wie an der Range, dieses U40, kann ich ja leider nicht mehr mitmachen, aber was können wir, was kommt auf uns zu von der Haidinger Genusswelt?
Wir machen immer neue Sachen. Wir haben jetzt gerade im Juni die neue Weinbar eröffnet, mit einer Wahnsinnsküche. Da muss ich auch mal kurz den Heiko und den Alex grüßen. Die haben da eine Top-Küche hingebastelt, sage ich mal. Also die Küche gab es vorher, also die Infrastruktur gab es vorher, aber die Speisekarte, alles mit regionalen Partnern. Gestern habe ich gerade den neuen Smashburger probiert. Das ist natürlich dann ein Smashburger auf höherem Niveau, sage ich mal, alles regional und alles, also top. Wir basteln immer neu, wir haben immer neue Ideen. Wir sagen jetzt nicht, 2030 wird es jetzt, keine Ahnung, Tennisplätze geben oder so, sondern das, was kommt, kommt. Aber wir sind immer am Zahn der Zeit. Im Winter eröffnen wir unsere Brasserie. Also ab November öffnet unsere Brasserie, die war vorher auch nicht da. Also ist auch wieder was Neues. Und wir gucken, wo uns die Reise hinführt. Aber was wir auf jeden Fall bieten können, ist, dass wenn jemand kommt, dass er eine super Zeit hat, abwechslungsreich, dass mit vollem Magen und eventuell auch ein bisschen Kopfweh am nächsten Tag aufwacht, was natürlich nicht an der Qualität, sondern an der Menge des Weins liegt. Und wir gucken, dass wir da genauso weitermachen.
Super. Zum Abschluss kannst du mir, ich mache dir einen Deal. Du erzählst mir deine Lieblings-Jacqueline-Golf-Story und ich erzähle dir meine Lieblings-Jacqueline-Golf-Story. Ich fange auch gerne an, wenn du möchtest.
Okay, fang du mal an.
Man munkelt, dass es mal ein Pro-Am gab. Ich weiß nicht, ob es in Irland oder in Schottland war, wo du als Wine-Sponsor die Pro-Am mitgespielt hast. Und du warst da mit der bezaubernden Helma Schäffler. Und da stand auf der Gästeliste Schäffler-Jacqueline. Und den Leuten sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als sie das gelesen haben. Kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich an die Reise erinnern, ja, das war in Schottland mit Trump Aberdeen gespielt und noch zwei andere Plätze. Ich habe diese Reaktion nicht live mitbekommen. Ich habe das im Nachhinein erfahren. Ist natürlich sehr enttäuschend für die meisten Leute dann gewesen.
Vor allen Dingen auf der Jacqueline-Seite.
Ja, natürlich. Also ich weiß noch, am ersten Tag, als wir da abgeschlagen haben, also das ist jetzt nicht die Jacqueline-Story, an die ich gedacht hätte, aber als sie den Namen Jacqueline gehört haben, haben sie, glaube ich, besseres Golf erwartet. Also ich bin jetzt kein schlechter Spieler, aber auf dem Niveau konnte ich leider nicht performen.
Aber ich denke, Helmer hat dem Namen Scheffler
Ja,
Tribut
das ist
gezollt.
natürlich eine gute Kombination, ne? Das
Auf jeden Fall, Number One in the World und des Retter des Ryder Cups.
ja, genau. Das war die abgeschwächte Variante, die geboten bekommen haben, aber der Wille zählt.
Hast du noch eine Story für uns über Jacqueline und Golf? Du,
Ja,
dein
also ich
Bruder,
habe
du hast ja
jetzt.
noch zwei andere Brüder. Deinen jungen Bruder habe ich
Genau.
da über den Platz fegen sehen mit diesem Motorrad.
Ja,
Super. Ihr seid ja
genau.
alle sehr verschieden, nicht? Aber es ist
Sehr
eine ganz
unterschiedlich,
tolle
aber wir
Sache.
verstehen uns alle sehr, sehr gut und wir haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Ja, ich habe jetzt keine Jacqueline-Story im Sinne von prominent oder die ganzen Stories kennt man ja. Aber für mich ist Jacqueline Golf einfach nur, wenn wir als Familie zusammen Golf spielen, egal wo. Wir haben schon überall zusammen gespielt. Ob Schottland oder Amerika oder natürlich auch bei uns oder wie auch immer. Das muss auch für mich überhaupt nicht um den Namen gehen, im Sinne von, jetzt wäre mein Opa in der Golfwelt ist oder war, sondern für mich ist Golf einfach was, was ich sehr, wo ich sehr froh bin, dass ich mit meinem Vater und meinen Brüdern und hoffentlich auch bald mit meiner Tochter spielen kann. Und dafür ist Golf der perfekte Sport, weil egal in welchem Alter, man kann einfach, mein Opa kann immer noch mit uns auf den Platz gehen, auch wenn er die weiten Schläge nicht mehr macht. Aber in keinem anderen Sport kann man so generationenübergreifend und auf so unterschiedlichem Niveau trotzdem zusammen und auch gegeneinander spielen. Und deswegen
Da hast
ist
du
das für
recht.
mich super.
Da hast du recht. Und er erzählt bestimmt auch aus dem Nähkästchen Stories von, als er Ryder Captain war. Denn wenn man sich überlegt, die Spieler, die er da gecaptaint hat, wie
Ja.
Langer, Faldo, Ballesteros, Sandy Lyle,
Ja,
wie
er
viele.
erinnert sich auch an jedes, an jeden, an jedes Datum, jeden Schlag. Der kann dir sagen,
Wow.
wie nicht nur nicht nur Ryder Cup, was in den 80ern waren, sondern auch, also in den 60ern. Der kann dir sagen, wenn du sagst, ich hab der und der Platz in da und da, dann weiß der, was er auf Loch 16 für den zweiten Schlag gespielt hat vor 50 Jahren. Also das ist ähnlich wie der Klaus beim Wein. Der Klaus kann dir sagen, wie das Wetter im August 1994 war. So kann er
Überrascht mich
das auf
nicht.
dem Golfplatz. Und da sieht man, dass es nicht nur Geschäft oder sonst irgendwas ist, sondern das geht da bis in die letzte Vene.
Richtig, richtig. Ja, und dein Opa hat ja nicht nur eine Ryder Cup History, er hat ja auch selbst zwei Majors gewonnen. Also, wishing him
Ja.
continued good health. Lieber Philipp, es gibt einen großen Unterschied zwischen Wachstum, Fortschritt und Erfolg. Wenn man den Umsatz eines Unternehmens von 500.000 auf 2 Millionen oder 10 Millionen steigert, nennt man das Wachstum. Es ist kein Erfolg. Und wenn wir Erfolg definieren, die Vermehrung des materiellen Besitzes in jeder Hinsicht ist Wachstum. Und dieses Wachstum, wenn es durch Ethik unterstützt wird, und Ethik bedeutet Disziplin, Ehrlichkeit, Normen, dann ist es Fortschritt. Also Wachstum plus Ethik ist Fortschritt. Und dieser Fortschritt plus Menschlichkeit, Moral und Spiritualität ist Erfolg.
Sehr
Ich
schön.
wünsche euch riesigen Erfolg. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr macht
Vielen,
alles
vielen
richtig.
Dank.
Alles richtig. Das war eine super Experience für mich bei euch und ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße an das ganze Team, an
Richtig, sehr
Bruder
gerne aus. Vielen Dank.
und wir sehen uns hoffentlich.
Ich denke auch.
Schöne
Komm gern
Grüße ins
vorbei.
Kraichgau.
Dankeschön.
Ja, mach's gut. Das war's, Ladies and Gentlemen, to the Linksland.